wenn Sie im vorderen Beckenring keinen Bruch sehen, dann kann es durchaus sein, dass das Sacrum trotzdem einen Bruch aufweist. Und das ist so ein bisschen so ein Pitfall, dass man die Patienten dann nach Hause schickt, scheinbar gesund mit Frakturausschluss und die Patienten dann persistierende Beschwerden hat und dass man sich in falscher Sicherheit wähnt. Krankenhaus bedeutet nicht automatisch dann direkt Operation des Beckens. Das kann man auch vielleicht auch als niedergelassene Kollege den Patienten, die betroffen sind, mitgeben.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Beckenchirurgie. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Bricht das Becken, dann geht meistens nicht mehr viel. Das ist vielleicht die einzige Faustregel, die es in Bezug auf Beckenfrakturen gibt. Die sind nämlich im Regelfall kompliziert. Deswegen leuchten wir heute da mal mit dem Scheinwerfer drauf. Wir besprechen, wie man Beckenfrakturen erkennt, besonders solche, die nicht Folge eines schweren Unfalls sind, sondern zum Beispiel altersbedingt. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Und dafür zeichnen wir ein Fallbeispiel nach. Und zwar von der Vorstellung in der hausärztlichen Praxis über die Notaufnahme auf den OP-Tisch in die Geri-Reha und dann zurück in die allgemeinmedizinische Nachsorge. Das volle Programm also. Und dafür begrüße ich herzlich als heutigen Experten Professor Hans-Georg Palm. Er ist Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Ingolstadt und er ist Mitglied der Sektion Becken der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Professor Palm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, vielen herzlichen Dank. Hallo.
Beckenfrakturen sind unser Thema heute. Vielleicht könnten wir zu Beginn einmal uns anschauen, was gibt es überhaupt für unterschiedliche Formen von Beckenfrakturen?
Ja, gerne. Also Beckenfrakturen werden differenziert in die sogenannten Beckenringfrakturen und in die Acetabulumfrakturen. Also das heißt, es sind die Brüche der Hüftgelenkspfanne. Und trotz der anatomischen Nähe von diesen beiden Brüchen ist es so, dass diese Entitäten zu differenzieren sind, denn beiden unterliegen unterschiedliche Behandlungsstrategien und deswegen macht es Sinn, dass man das differenziert voneinander betrachtet.
Weil es jetzt dann auch um vordere und hintere Beckenringfrakturen gehen wird, lassen Sie uns doch einmal noch mal kurz einen Blick auf die knöchernen Strukturen des Beckens werfen.
Ja, genau. Also das Becken, Sie erinnern sich aus dem Studium, wird ja letztlich aus drei fusionierenden Knochen gebildet, nämlich dem Schambein, dem Sitzbein und dem Darmbein. Und demnach entsteht dann aus diesen Knochen einerseits eben diese Ringstruktur des Beckens. Wir unterscheiden gerne eben zwischen dem vorderen Beckenring und dem hinteren Beckenring. Hier ist ganz zentral das Kreuzbein, das Sacrum, das quasi den Übergang vom Becken auf die Wirbelsäule darstellt. Und dann haben wir natürlich gebildet durch diese drei Knochen die Hüftgelenkspfanne als, wie gesagt, eigene Entität bei den Acetabulumfrakturen.
Wir wollen das Thema ja heute breit und interdisziplinär angehen und jetzt nicht nur eine Episode für UnfallchirurgInnen machen. Wer sollte denn heute außerdem noch besonders gut zuhören?
Ja, im Prinzip sind tatsächlich sehr viele Fachrichtungen hier gefordert. Einerseits natürlich die Chirurgie und die Anästhesie, was die operative Versorgung betrifft, aber auch die Radiologie hinsichtlich der differenzierten Diagnostik bei Verletzungen des Beckens. Aber ich möchte auch betonen, dass zum Beispiel auch die Kollegen der inneren Medizin hier vorwiegend die Geriater gefordert sind und natürlich auch die Kollegen der hausärztlichen Medizin, was zum Beispiel die Diagnostik und die Nachbehandlung von Frakturen betrifft.
Sie haben ja ein Fallbeispiel mitgebracht, da werden wir uns das auch nochmal ganz konkret anschauen. Jetzt aber noch eine Frage. Wir haben ja hochenergetische Traumata, die häufiger eher in jungen Jahren eintreten. Wir haben niederenergetische Traumata, die eher im Alter auftreten. Welche Rolle spielt denn die demografische Entwicklung hinsichtlich der Beckenfrakturen?
Ja, also eine tatsächlich ganz zentrale Bedeutung. Sie haben es ja schon richtig angesprochen. Wir haben in der Beckenchirurgie zwei Häufigkeitsgipfel. Auf der einen Seite sind es so die, ich sage jetzt mal, 20- bis 30-jährigen, meist männlichen Patienten, die durch ein Hochrasanztrauma sich einen Beckenbruch zuziehen, Stichwort Verkehrsunfall oder Sturz aus großer Höhe. Und dann haben wir noch eine zweite Entität, einen zweiten Peak. Und das sind die zumeist älteren Frauen, bedingt auch durch die Komorbidität der Osteoporose. Da ist so der Häufigkeitsgipfel 70, 80 Jahre. Und dieser Häufigkeitsgipfel, der nimmt immer mehr zu, bedingt auch durch die demografische Entwicklung einer immer älter werdenden Gesellschaft.
Gibt es da eine Tendenz?
Ja, tatsächlich war es früher so, dass die Hochrasanztraumata deutlich überwogen haben durch einerseits natürlich die demografische Entwicklung, aber auch durch bessere Fahrzeugsicherheitssysteme nehmen jetzt tatsächlich die alterstraumatologischen Frakturen zu.
Und genau so einen Fall mit einem niederenergetischen Trauma schauen wir uns jetzt an. Was haben Sie für uns dabei?
Also wir haben ganz bewusst einen Fall genommen, der, wie Sie schon sagen, ein niederenergetisches Trauma beinhaltet bei einer älteren Dame. Der Hintergrund ist einfach der, dass gerade die besondere Herausforderung im Rahmen der Diagnostik sind und vor allem auch multidisziplinär anzugehen sind. Da haben wir jetzt einen Fall, eine 89-jährige Patientin. Und diese Patientin hatte eben eine vordere und eine hintere Beckenringfraktur. Nebenbefundlich hatte sie diverse Komorbiditäten, spielt also in der Alterstraumatologie zunehmend eine wichtige Rolle. Hier war es eine drittgradige Herzinsuffizienz, eine chronische Niereninsuffizienz und hatte noch ein Vorhofflimmern und stand unter Antikoagulation mit Apixaban. Und der Einweiseweg war von einem niedergelassenen Kollegen und der hat diese Patientin vorgestellt aufgrund von starken lokoregionären Schmerzen im Bereich des Sacrums.
Okay, ich habe gleich eine ganze Reihe von Zwischenfragen. Die erste, Sie haben gesagt, vordere und hintere Beckenringfraktur. Wie ist das nochmal? Ab wann spricht man von der vorderen, ab wann von der hinteren?
Ja, die vorderen Beckenringfrakturen, die betreffen die Schambeine. Also Symphyse, Schambeine und der hintere Beckenring, der setzt sich dann eben aus der Verbindung von den Darmbeinschaufeln hin zum Sacrum.
Und spielt die Unfallart, also hochenergetisch oder niederenergetisch, eine Rolle dabei, wo das Becken bricht, also vordere zum Beispiel niederenergetisch oder so?
Das nimmt sich nicht viel. Wichtig ist nur zu wissen, dass, was die biomechanische Stabilität betrifft, der hintere Beckenring wichtiger ist. Und das schlägt sich dann eben in der operativen Versorgung nieder.
Okay, jetzt haben wir diese Patientin vor uns, 89 Jahre, die stellt sich vor mit Schmerzen im Bereich des Ostsakrums. Das kann ja jetzt natürlich viel sein. Vermutlich würde man die ja jetzt erstmal fragen, ob irgendwie ein Unfall stattgefunden hat oder ähnliches.
Ja, in diesem Fall, und das ist tatsächlich auch gar nicht so selten, konnte sich die Patientin an ein Trauma gar nicht erinnern. Das sind dann tatsächlich die im strengeren Sinne Fragilitätsfrakturen, die Insuffizienzfrakturen, wo der Knochen einfach bricht aufgrund seiner schlechten Knochenmatrix. Und dann gibt es eben noch die Frakturen, die niederenergetisch entstanden sind. Und das sind die Patienten, die berichten, dass sie zum Beispiel nächtlich beim Toilettengang gestürzt sind aus dem Stand oder 2-3 Stufen runtergestürzt sind, vielleicht auch schwer gehoben haben. Das sind dann diese niederenergetischen Ereignisse.
Okay, aber das ist jetzt gar nicht so einfach, ne? Also ich bin im ambulanten Bereich, ich habe keine Röntgendiagnostik da. Ich habe eine Patientin vor mir, die irgendwie Schmerzen im unteren Rückenbereich hat, hinterem Beckenbereich und die sich nicht erinnern kann, dass irgendwie ein Unfall stattgefunden hätte oder es geknackst hat oder ähnliches. Da muss man ja jetzt auch erstmal auf eine Fraktur kommen, ne?
Ja, das ist tatsächlich die zentrale Schwierigkeit, denn selbst wenn man dann ein Röntgen macht und das wäre so der erste diagnostische Schritt, eine Beckenübersicht zu machen, dass man dann häufig gerade die Brüche im Bereich des hinteren Beckenrings nicht detektieren kann. Und das ist tatsächlich dann die große Herausforderung. Sie können vielleicht Brüche im Bereich des vorderen Beckenrings sehen, am Schambeinast, aber eben nicht hinten. Und sollten Sie zum Beispiel eine entsprechende Klinik hinten haben oder gar im vorderen Beckenringbereich im Schambein eine Fraktur detektieren, dann wird in der Leitlinie empfohlen, dass man dann zusätzlich eine Computertomographie des Beckens macht.
Aber beides habe ich ja jetzt gerade noch nicht vorliegen an Diagnostik. Was kann ich denn mit meinen Händen, mit meiner Anamnese machen, um jetzt Indizien zu sammeln, die mich auf diese Beckenringfraktur bringen?
Also diese Patienten zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie im Gegensatz zum Beispiel bei Wirbelsäulenbeschwerden lokoregionäre Schmerzen haben, dass also tatsächlich tiefsakrale Schmerzen haben, die tendenziell eher nicht ausstrahlen, wie bei Bandscheibenvorfällen oder Spinalkanalstenose. Also sie sind eher begrenzt. Manchmal haben die Patienten dann auch Leistenschmerzen, wenn Brüche im vorderen Beckenring zu verzeichnen sind. Und diese Patienten berichten häufig über eine Immobilisierung. Das heißt also, dass sie in ihrer Gehstrecke eingeschränkt sind, gepaart, wie gesagt, vielleicht mit einem Trauma, mit dem Sturzmechanismus. Und dann hat man schon einen Hinweis darauf, dass man es mit weiterer Diagnostik abklären sollte.
Aber gerade in dem Bereich gibt es ja nun wirklich viele auch andere Differentialdiagnosen, die immobilisieren können. Ganz häufig zum Beispiel ja auch bei Problemen im Iliosakralgelenk. Auch da kommen die Leute ja kaum voran zum Teil. Wie können Sie das unterscheiden?
Ja, Patienten mit Iliosakralgelenksbeschwerden haben häufiger schon in der Regel in diesem Alter diese Erfahrung gesammelt, dass sie tatsächlich, dass sie diese Problematik haben, dass sie dort in dem Bereich des ISGs eine Arthrose haben oder ähnliches. Aber die Patienten mit der Sakrumfraktur, das ist für die eine besonders intensive, schwerere Symptomatik, die bisher unerlebt war.
Okay, also was völlig Neues, das auf jeden Fall ein anamnestischer Hinweis. Wie sieht's mit der körperlichen Untersuchung aus? Kann ich da schon ein bisschen was tasten? Kann ich mich da vorantasten im wahrsten Sinne des Wortes diagnostisch? Oder muss ich da in Sorge sein, noch mehr kaputt zu machen?
Nein, das verbietet sich sicher nicht. Wir müssen hier differenzieren, ob wir hier eben dieses Hochrasanztrauma eines hochinstabilen Beckens bei einem Polytraumatisierten haben oder eben eine geriatrische Beckenfraktur. Da brauchen Sie als Hausarzt keine Befürchtung haben. Also hier darf man palpieren auf die typischen Stellen, Schambein, auf Sakrum, ISG-Gelenke. Das können Sie natürlich und sollten Sie auch gerne testen.
Was würde da unsere Patientin mit der vorderen und hinteren Beckenringfraktur jetzt präsentieren, wenn ich da jetzt beispielsweise Druck ausübe auf die Spina iliacae anteriores superiores?
Das lässt sich manchmal gar nicht so genau differenzieren. Also es ist eher die Schmerzintensität, die ausgeprägt ist, und das ist durchaus ein tiefsitzender, starker Schmerz.
Und jetzt helfen Sie mir nochmal bitte, war bei der jetzt schon eine Osteoporose vorbekannt oder nicht?
Ja, das ist zumeist bekannt. Also da muss man tatsächlich sagen, das ist bei ganz vielen Patienten bekannt, die sich dann entsprechend vorstellen. In dem Fall war auch eine Osteoporose bekannt und war tatsächlich auch keine Überraschung.
Okay, dann haben wir jetzt bei unserer Patientin einen Verdacht auf ein niederenergetisches Trauma, Verdacht auf eine Beckenringfraktur, und die ist ja immobilisiert, also da ist ja jetzt gar keine Frage, ob die ins Krankenhaus muss oder nicht, die kann ja nicht.
Ja, das macht auch Sinn. Also da gibt es tatsächlich auch Daten, wo man sagt, dass diese Patienten im Krankenhaus gut aufgehoben sind. Ich werde Ihnen ja auch gleich noch berichten, wie der Therapieansatz ist bei diesen Patienten. Und natürlich darf man beginnen mit der Schmerztherapie. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie merken, dass diese Patienten kaum remobilisierbar unter Schmerztherapie sind, ist es durchaus sehr sinnvoll, dann hier eine Diagnostik einzuleiten.
Okay, dann stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt in der Notaufnahme im städtischen Klinikum und diese 89-jährige Patientin wird jetzt vorbeigebracht. Sie hat einen Überweisungsschein, da lesen wir zum Ausschluss Fraktur, Verdacht auf Beckenringfraktur, niederenergetisches Trauma. Wir lesen ihre Vorerkrankungen, sie sagten Herzinsuffizienz, sie nimmt Antikoagulantien ein, sie hat eine vorbekannte Osteoporose. Und dann hatten sie ja auch gesagt, die ersten diagnostischen Mittel, dann eben abgesehen von der Anamnese und einer erneuten körperlichen Untersuchungen werden Beckenübersicht und CT. Wie geht es jetzt insgesamt weiter mit unserer Patientin?
Ja, also Sie haben es ja angesprochen, das ist im Prinzip das Wesentliche, erstmal die Diagnose zu stellen. Da ist für uns in der Notaufnahme die Bildgebung wirklich zentral. Und ich glaube, was ich da betonen sollte, ist eben die schlechte Sensitivität der Beckenübersichtsaufnahme betreffend des hinteren Beckenrings. Also was ich wirklich den jüngeren Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchte, ist, wenn Sie im vorderen Beckenring keinen Bruch sehen, dann kann es durchaus sein, dass das Sakrum trotzdem einen Bruch aufweist. Und das ist so ein bisschen so ein Pitfall, dass man die Patienten dann nach Hause schickt, scheinbar gesund mit Frakturausschluss, und die Patienten an persistierende Beschwerden hat und dass man sich in falscher Sicherheit wähnt, indem man sagt, sie hat eben keinen Beckenbruch. Und deswegen sollte man dann bei entsprechender Klinik tatsächlich auch noch das CT anschließen lassen. Wenn Sie einen Bruch im vorderen Beckenring sehen, dann ist tatsächlich auch die CT-Diagnostik obligat. Dann muss man es weiter abklären, weil das hat tatsächlich therapeutische Konsequenz hinsichtlich Operation oder Nicht-Operation, sollte sich da eine verschobene Fraktur im Sacrum zeigen.
Darf ich noch mal eine Frage zur Röntgenübersicht stellen? Jetzt haben Sie gesagt, wenn man einen Bruch sieht im Röntgenbild, dann braucht man obligat eine CT im Anschluss, um das noch mal besser darzustellen. Wenn man aber keinen Bruch sieht, die Klinik aber passt, dann kann es sein, dass sich im Ostsacrum eine Fraktur versteckt, die wir in der Röntgenübersicht nicht sehen. Und auch dann bräuchte man ja eine CT, um das abzuklären. Jetzt könnte man doch eigentlich sagen, bei passender Klinik mache ich sofort die CT und spare mir die Röntgenübersicht, weil es läuft ja ohnehin auf eine CT hinaus.
Ja, wenn Sie es mit den Radiologen verscherzt, können Sie das machen. Also es ist, was ich damit sagen möchte, ist, das ist so gesehen natürlich richtig. Das gilt aber dann für die Fälle, die eine explizite Symptomatik sakral haben. Also wenn jetzt ein Patient den Verdacht mit sich bringt, dass er eben eine Beckenringfraktur hat, eine geriatrische Beckenringfraktur hat, dann könnten die ja auch zum Beispiel Schmerzen in der Leistengegend angeben und dann macht die Beckenübersicht natürlich auch Sinn. Aber bei explizitem Schmerz sakral kann man durchaus erwägen, auch ein CT direkt zu machen.
Jetzt stand ja auf unserem Überweisungsschein Ausschlussfraktur. Was für Punkte würden dafür sprechen, eine Patientin, einen Patienten dann nach der Röntgenübersichtsaufnahme wieder nach Hause zu schicken?
Man muss ja sagen, dass die Patienten sich häufig auch durch Immobilität präsentieren. Und dann ist es nicht zwingend erforderlich, dass sie sich eben mit den Radiologen verscherzen. Dann können sie diese Patienten stationär aufnehmen, nach erfolgter konventioneller Diagnostik und brauchen nicht um 3 Uhr nachts noch eine Computertomographie machen. Also das würde ich als Tipp mitgeben und dann kann man die weiterführende Diagnostik machen. Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, es ist auch so, und das kennen wir aus der Wirbelsäulenchirurgie, dass sie häufig selbst bei der Computertomographie dann nicht direkt eine Fraktur detektieren. Oft sind es tatsächlich Knochenödeme, die sie nachweisen können. Und dann schließt sich zumeist eine weiterführende Diagnostik mittels Kernspintomographie oder Dual-Energy-CT an.
Okay, was sehen wir denn jetzt bei unserer 89-jährigen Patientin in der Übersicht und in der CT?
Ja, also bei ihr war es dann ja tatsächlich so, korrelierend mit diesem tiefsakralen Schmerz, dass sie beidseits eine dislozierte Sakrumfraktur hatte, nicht groß disloziert, aber gering disloziert und dementsprechend sich die Schmerzen über diese Fraktur des hinteren Beckenrings erklären ließen.
Wie geht's dann weiter? Wir sind ja gerade noch in der Notaufnahme.
Also diese Patientin nehmen Sie in aller Ruhe auf, ganz anders eben als bei den hochenergetischen Traumata im Rahmen von einem Verkehrsunfall geht es hier weniger um hämodynamische Instabilität oder Ähnliches. Sie sind gut damit beraten, wenn Sie dann letztlich eine adäquate Analgesie einleiten werden und am nächsten Tag den Fall aufarbeiten werden.
Und die Antikoagulantien pausiere ich schon mal?
Die können Sie schon mal pausieren, genau.
Okay, dann machen wir das und die Frau bleibt bei uns auf Normalstation über Nacht und am nächsten Morgen, da ist Montag, da startet dann die Visite.
Da geht die Visite los und dann fragt natürlich der Oberarzt, hast du die richtige Schmerztherapie eingeleitet? Und da würde ich tatsächlich, und das ist auch leitliniengerecht, empfehlen, achten Sie hier bitte auf die Nierenfunktion. Deswegen hatte ich das in der Kasuistik explizit auch vorgestellt. Bei der Patientin ist eine Niereninsuffizienz bekannt, aber auch wenn eine Niereninsuffizienz nicht bekannt ist, gehen Sie davon aus, dass die Nierenfunktion im Alter beeinträchtigt ist. Und hier empfiehlt man Medikamente wie Metamizol, Paracetamol und schrecken Sie bitte nicht vor Opioiden zurück. Das ist ganz essentiell in der Alterstraumatologie, dass diese Patienten, bei denen man noch überlegen muss, machen wir es jetzt konservativ oder operieren wir sie, adäquat schmerztherapeutisch eingestellt sind. Tatsächlich ist es so, wir haben Gott sei Dank bei unserem Klinikum eine sehr, sehr gute Kooperation mit unseren Geriatern. Wir haben eine gemeinsame Sektion für die Alterstraumatologie und so behandeln wir Chirurgen gemeinsam mit den Geriatern diese Patienten und so gelingt es uns tatsächlich, diese Patienten auch wirklich hinsichtlich ihrer ganzen Komorbidität sehr gut zu behandeln.
Zum Thema Alterstraumatologie haben wir auch eine eigene Podcast-Episode, da ein Link in den Shownotes. Okay, jetzt haben wir unserer Patientin Metamizol gegeben, sagen wir, das reicht nicht ganz aus, was geben wir dazu?
Ja, wie gesagt, also Leitlinie sagt gerne auch Paracetamol, aber zum Beispiel eben das Hydromorphon als starkes Analgetikum, das man dann auch sehr, sehr gut steigern kann, sollte man auf jeden Fall machen. Denn da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Das Ansprechen auf die Schmerztherapie ist ein Faktor, der uns hilft, eine Therapieentscheidung zu treffen. Ich habe jetzt anfangs gesagt, das ist eine Patientin, die beidseits eine sakrale Fraktur hat. Da werden wir grundsätzlich davon ausgehen müssen, dass sie operativ versorgt werden muss. Das war auch in diesem Fall so. Aber es gibt eben diese Frakturen, die vielleicht nicht disloziert sind im Sacrum, wo man sagt, Mensch, das sollte man durchaus mal konservativ probieren. Und da entscheidet eben der Grad der Remobilisierung und der Grad des Ansprechens auf die Schmerztherapie, ob wir operieren müssen oder nicht. Wie lange sollten wir uns Zeit geben? Bitte warten Sie nicht zu lange. Ich rede jetzt von 7 Tagen ungefähr. Also ein paar Tage abwarten, aber nicht zu lange die älteren Patienten immobilisieren, bitte.
Also wenn die Frage nicht ganz klar ist durch die radiologische Diagnostik, dann zuwarten, analgetisch einstellen, Remobilisierung ausprobieren und davon abhängig machen, ob man operiert oder nicht.
Ja. In der klinischen Praxis sehen Sie es ja relativ schnell, ob die Patienten auf Schmerztherapie ansprechen. Das heißt also, dass wir nicht zwingend abwarten 7 Tage, sondern wir gucken, spricht der Patient auf die Schmerztherapie an oder nicht? Wie lässt er sich remobilisieren? Welches Feedback geben uns die Therapeuten? Und nicht zuletzt sind es oft auch die Patienten, die sagen, sie halten so nicht aus, bitte operieren Sie mich.
Ja. Gut, bei unserer Patientin ist es ja jetzt relativ klar, mit 2 Brüchen, teilweise disloziert, da würden wir ja auf jeden Fall operieren.
Ja, genau.
Wie würden wir dann vorgehen? Wie planen wir die Operation? Welche Methode wählen wir gerade auch bei dieser Vorgeschichte der Osteoporose?
Ja, tatsächlich. Und das gilt für die gesamte Alterstraumatologie, nicht nur für die Beckenringfrakturen im Alter. Die gewählten operativen Verfahren sollten derart stabil sein, dass wir Belastungsstabilität erreichen. Und das mag paradox klingen bei älteren Patienten, aber es ist letztlich so, dass diese Patienten zumeist nicht die Compliance und auch selbst bei Compliance das Vermögen mitbringen, die betroffene Extremität teil- oder komplett zu entlasten. Und deswegen müssen wir Osteosyntheseverfahren wählen, die im Idealfall weichteilschonend minimalinvasiv sind, aber auf der anderen Seite eben auch besonders stabil sind.
Was heißt das ganz konkret?
Also in der Beckenchirurgie, wenn wir zum Beispiel eine sakrale Fraktur adressieren, ist es häufig so, dass die Schrauben, die zur Osteosynthese verwendet werden, zementaugmentiert werden. Das heißt also, man bringt die Schraube ein und zusätzlich einen Zement, der die Ausreißstabilität der Schraube erhöht. Davon würde man in einem jungen Patientenalter natürlich absehen, weil sie, selbst wenn sie die Schraube entfernen würden, natürlich den Zementverbleib haben mit gestörter Biologie in diesem Bereich. Das ist eine Option. Eine andere Option ist zum Beispiel das Verwenden von sogenannten Sakralstäben. Das sind Stäbe, die auch in minimalinvasiver Technik eingebracht werden können. Und ich sage es jetzt mal so, quer durch den hinteren Beckenring gehen, durch die beiden Darmbeinschaufeln, durch das Sacrum und dann mit einer Kontermutter von der Gegenseite stabilisiert werden. Das bringt man ohne Zement ein, aber durch dieses Kontern haben sie eine sehr, sehr hohe Stabilität und gerade bei bisakralen Frakturen durchaus sinnvoll. Wir paaren das bei uns im Haus zusätzlich mit einer Navigationseinheit. Das heißt also, dass wir mithilfe eines 3D-Bildwandlers und der Navigation ein besonders exaktes und sicheres Einbringen der Implantate schaffen.
Da habe ich gleich zwei Rückfragen, einmal zu den Sakralstäben und einmal auch zu der Navigationseinheit. Starten wir doch mit der Navigation. Das ist ja ein Feld, in dem sich gerade wahnsinnig viel tut. Wie funktioniert so eine Navigationseinheit?
Ja, da tut sich extrem viel. Und das ist auch tatsächlich so, dass die Patienten davon sehr profitieren. Im Prinzip funktioniert es so, sie haben einen 3D-Bildwandler, mit dem sie vergleichbar wie mit einer Computertomographie Aufnahmen des betroffenen Gebietes machen. Becken oder Wirbelsäule ist es prädestiniert am Stammskelett. Und dann sehen Sie am Computer, am OP-Monitor, wenn man so will, die anatomische Struktur und können in diese anatomische Struktur das Osteosynthesematerial planen, also den Stab, die Schrauben oder ähnliches. Und über eine optische Rückkoppelung gelingt es dann, dieses Implantat einzubringen. Das heißt also, die Instrumente, die wir benutzen, haben entsprechende Marker, die der Computer dann eben aufzeichnen kann und uns ein Feedback gibt, ob wir eben an der richtigen anatomischen Struktur sind mit unseren Instrumenten.
Also ich habe die Patientin auf dem OP-Tisch liegen, dann mache ich eine Tomographie und vermesse sozusagen das Becken und dann wandelt mir diese Einheit das in ein dreidimensionelles Modell um. Das ist jetzt aber nicht wie eine Durchleuchtung, ne? Also ich habe es nicht live. Ich habe einmal am Anfang dieses Modell erstellt und dann darf ich die Patientin aber auch nicht mehr bewegen, weil sonst passt es ja nicht mehr.
Ja, es ist asynchron. Also sie haben dann die Bilder akquiriert. Das Becken ist im System eingespielt, aber Sie können dann zum Beispiel nicht mehr reponieren. Das bekommt ja der Computer nicht mit. Dafür wäre dann ein zweiter Scan notwendig. Tatsächlich ist es ja so, dass wir in der Alterstraumatologie am Becken nicht in der Regel nicht reponieren, sondern da geht es ja wirklich um Stabilisieren. Und deswegen ist da dieses Verfahren wirklich sehr, sehr gut geeignet.
Und Sie haben dann dieses 3D-Modell vor sich, das passt dann 1:1 auf das Becken, das Sie vor sich auch auf dem OP-Tisch haben, sofern man es eben nicht bewegt. Und darin können Sie dann navigieren und die Instrumente, die Sie benutzen, die sind markiert, sodass die dann auch sichtbar werden in diesem 3D-Modell.
Also am besten lässt sich sicherlich erklären, wenn Sie die intraoperative Navigation mit dem GPS-System zur Positionsbestimmung von Instrumenten im OP vergleichen. Sie arbeiten während der gesamten Operation mit Markern, die über ein Infrarotkamerasystem gesehen und detektiert werden. Es sind also referenzierte Instrumente. Und dann spiegelt Ihnen das System das wieder zurück über so ein Infrarotkamerasystem, wo Sie dann letztlich die Instrumente aufsetzen und zeigt ihm das dann am Monitor an. Da befinde ich mich gerade mit meiner Bohrhülse oder ähnliches. Und dann können Sie sicher eben über dieses Feedback am Monitor bohren oder dann die Schrauben einbringen. Was man vielleicht auch wissen muss, ist, wie auch beim Auto kann ein GPS-System ausfallen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man dann noch nach Techniken operieren kann ohne GPS-System. Und das darf man nicht vergessen, wenn man eine hohe Technikaffinität hat, dass man es auch noch zu Fuß kann.
Spart Ihnen die Navigation Zeit ein?
Wir sparen uns in mehrerlei Hinsicht tatsächlich Zeit. Einerseits ist natürlich die OP-Zeit kürzer. Davon profitiert vor allem der Patient. Ein bisschen Zeit geht verloren durch die komplexere Vorbereitung des Systems. Aber in Kenntnis dessen, dass wir eine hohe Präzision der Schrauben haben, dass sie wirklich dort zu liegen kommen, wo sie liegen müssen, ist natürlich auch theoretisch die Zahl der notwendigen Revisionen weniger. Und auch damit profitiert der Patient und natürlich dann indirekt auch die OP-Zeit.
Erzielen Sie bessere Ergebnisse?
Also ich würde sagen, dass wir, ich habe Gott sei Dank ein sehr erfahrenes Team, das es auch konventionell sehr, sehr gute Ergebnisse hat oder hatte, ja, bevor wir dieses Navigationssystem hatten. Aber was natürlich schon so der Fall ist, ist es halt die Exaktheit der Bildakquise und da profitiert man auf jeden Fall. Das heißt also, dass man dann vielleicht im Zweifel nochmal einen Scan gemacht hat und guckt hat, passt die Schraube wirklich dort, wo sie liegt, mit der konventionellen Technik, weil es halt einfach zum Teil gar nicht so exakt darstellbar ist. Und dieses intraoperative Revidieren, zu sagen, ich bohre nochmal den Draht neu und mache nochmal einen Scan, da würde ich schon sagen, dass wir da zusätzlich gewonnen haben.
Ist das Outcome denn objektiv auch besser? Gibt es da Studien?
Ja, da gibt es tatsächlich Studien und die heben eben darauf ab, dass eben gerade die Präzision erhöht wird, also die Exaktheit der Lage. Man muss sagen, es gibt auch viele Studien im Bereich der Wirbelsäule, wo man es eben auch sehr routiniert einsetzt. Wenn Sie sich vorstellen, da ist es ja so, dass Sie dann häufig viele Wirbelkörper pedikulieren müssen und gerade wenn Sie viele Höhen haben, die betroffen sind an der Wirbelsäule, dann können Sie da besonders gut auch OP-Zeit einsparen. Am Sacrum habe ich ja letztlich nur ein oder vielleicht zwei Schrauben, die ich setzen muss. Da schlägt es sich vielleicht nicht ganz so stark nieder.
Und dann habe ich noch eine Frage zu diesen Sakralstäben. Die treibe ich dann ins Becken hinein zur Stabilisierung. Mache ich das von dorsal oder von wo funktioniert das?
Tatsächlich von der Seite. Gluteal lateral bringt man die ein. Und dann schiebt man die über die Darmbeinschaufel quer durch das Sacrum, kommt auf der Gegenseite raus, brauchen Sie eine Gegeninzision und dann verriegeln Sie die miteinander. Oder Sie machen eben die Schrauben, die werden dann nicht verriegelt, sondern bringen Sie dann zum Beispiel ein- oder beidseitig ein.
Und die Kontermuttern, schraube ich die dann in den Knochen hinein oder ist das außerhalb?
Das ist draußen, das ist tatsächlich draußen, also natürlich unter der Haut gelegen, aber gedeckt von der Muskulatur. Und das Charmante ist, dass das durch die Weichteildeckung die Patienten kaum stört. Wenn wir bei den Sakrumfrakturen über Instabilitäten sprechen, dann kann es auch so weit kommen, dass wir eine sogenannte lumbopelvine Abstützung machen müssen. Es ist also ein Fixateur intern, ähnlich bei der Wirbelsäule. Bloß bei der Wirbelsäule ist es ja so, dass wir dann einen Wirbelkörper mit so einem Fixateur intern überbrücken. Da würde man dann von einem Wirbelkörper auf das Becken überbrücken, bei hochgradigen Instabilitäten im Bereich des hinteren Beckenrings. Die haben aber eben den Nachteil, dass sie durchaus auch mal auftragen können, wenn der Patient auf seinem Rücken liegt. Und gerade die älteren, sehr karektischen Patienten können sich dann auch mal wund liegen. Und das ist der Vorteil wiederum beim Sakralstab, dass man sich da nicht wundlegen kann, weil er eben weichteilgedeckt ist.
Und die Stäbe und die Muttern, die bleiben dann drin?
In der Regel bleiben die bei dem geriatrischen Patienten gut, ja.
Was würden Sie jetzt bei unserer 89-jährigen Patientin für ein Verfahren wählen?
Also in dem Fall haben wir tatsächlich auch einen Sakralstab gemacht, also eine minimalinvasive, auch hier navigierte Technik. Und das hat tatsächlich auch gut geklappt, obwohl sie eine durchaus kompliziertere Anatomie hatte. Und bei ihr war es dann tatsächlich auch so, dass sie postoperativ auf unsere Alterstraumatologie kam und dann in diesem multimodalen geriatrischen Konzept nachbehandelt worden ist und sie dann eben mit der entsprechenden Zahl an therapeutischen Behandlungen, auch mit der adäquaten Schmerztherapie, relativ schnell wieder remobilisiert werden konnte. Und sie ist dann in die geriatrische Rehabilitation entlassen worden.
Und die Remobilisation dann direkt in Vollbelastung?
Genau. Das ist das zentrale Ziel bei dieser operativen Versorgung. Sie sollten es, wie gesagt, so operieren, dass die Patienten, wenn sie es denn schaffen würden, sofort belasten können. Die meisten schaffen es natürlich nicht. Aber man muss sie dann ermutigen, gut zureden. Sie dürfen drauftreten, glauben Sie sonst.
Was ist aus Ihrer unfallchirurgisch-orthopädischen Sicht der wichtigste Punkt, den Sie vielleicht mitgeben würden, auch für die geriatrische Reha, wenn Sie da mit Ihren geriatrischen KollegInnen sprechen?
Ich glaube, manchmal geben uns die Geriater mehr mit. Also natürlich ist oft die Perspektive der Patienten die, sie haben sich was gebrochen und der primäre Ansprechpartner ist der Chirurg. Und der Chirurg sieht sich natürlich auch gerne als primärer Ansprechpartner. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass unser Konzept tatsächlich von der Interdisziplinarität lebt. Und wir machen gemeinsame Visiten, wir besprechen die Patienten gemeinsam. Und so wirft dann der Chirurg den Blick eben auf die Wunde, motiviert auch, dass die Osteosynthese zulässt, dass man voll belastet. Und auf der anderen Seite, es ist der Internist, der dann eben hilft bei der Einstellung der Medikation, der ein Auge wirft auf die Komorbiditäten. Ein Thema ist zum Beispiel ein möglicher Komplikation, das Thema Delir. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es so wertvoll, dass man das interdisziplinär und zwar ehrlich interdisziplinär angeht.
Auch zum Delir haben wir eine eigene Podcast-Episode, auch da einen Link in den Shownotes. Gut, unsere Patientin ist jetzt in der Geri-Reha. Wie lange braucht die da, um auf ihr altes Funktionsniveau zurückzukommen? Sagen wir, die war davor selbstständig, eine rüstige, ältere oder alte Dame.
Ich würde sagen 3-4 Wochen ungefähr. Und natürlich wäre es schön, wenn wir am Ende unseres Behandlungsweges das ursprüngliche Niveau erreichen könnten. Das sollte unser Maßstab in der Alterstraumatologie sein. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Patienten am Ende unserer Behandlung nicht besser sein werden als vorher. Und das hilft bei der Einschätzung, was realistisch zu erreichen ist. Ja.
Gut, sagen wir, die Kinder leben im gleichen Haus, die trauen sich auch zu, immer mal wieder nach ihr zu schauen, nach unserer Patientin. Die kann also nach Hause zurück und jetzt behandeln wir die weiter in unserer allgemeinmedizinischen Praxis. Was gilt's jetzt zu beachten, auch hinsichtlich Sekundärprophylaxe?
Wichtiges Thema, Sekundärprophylaxe beginnt im Idealfall schon im Klinikum. Da geht's tatsächlich um das Thema Osteoporose. Hier sollte die Basismedikation, Vitamin D, Calcium im Idealfall schon begonnen werden. Und hier hilft uns natürlich dann der niedergelassene Kollege bei der weiteren Diagnostik, aber auch vor allem bei der weiteren Therapie dieser Patienten. Ein anderes Thema, auch allgemeiner, ist das Thema Sturzprophylaxe. Sekundärprophylaxe hinsichtlich der Stürze im häuslichen Bereich ist es zum Beispiel so, dass die Patienten vielleicht eine neue Brille brauchen. Also gerade im Alter ist es gar nicht so selten, dass Patienten einfach stolpern und stürzen, weil sie nachts auf die Toilette müssen, das nicht so gut sehen, sind Stolperfallen ausgeräumt, all diese Dinge, an die sollte man denken und auch mit den Angehörigen durchaus besprechen.
Jetzt ist diese Patientin operativ versorgt worden. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Verteilung konservativ versus operativ? Und was muss ich beachten im niedergelassenen Sektor, wenn ich konservativ behandelte PatientInnen vor mir habe?
Tatsächlich ist es so, dass nach meiner Erfahrung mehr Patienten konservativ behandelt werden können. Tatsächlich ist es eben halt nicht nur die Frakturmorphologie, die maßgeblich ist für unsere Entscheidung hinsichtlich OP oder nicht, sondern auch natürlich der Patient in seiner Gesamtheit. Wie war er vor der Operation? Wie ist die familiäre Einbindung? All diese Dinge, was sind die Komorbiditäten? Ist eine Operation zum Beispiel ein ungebührliches Risiko? Und lässt sich eben der Patient gut über den konservativen Therapieversuch für wenige Tage mit der adäquaten Schmerztherapie einstellen. Und das gelingt erfreulicherweise sehr gut. Das möchte ich jedenfalls den Kollegen mitgeben. Es ist aber auch so, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, auch konservativ geführte Patienten im Krankenhaus vorzustellen. Denn uns gelingt es natürlich vielleicht auch etwas besser als im niedergelassenen Bereich, dann durch eine tägliche Visite die Schmerztherapie einzustellen, die Dosierung gegebenenfalls zu erhöhen, die Komplikationen aufzufangen. Krankenhaus bedeutet nicht automatisch dann direkt Operation des Beckens. Das kann man auch vielleicht auch als niedergelassene Kollege den Patienten, die betroffen sind, mitgeben.
Für alle, die nachbehandeln, in unserem Amboss-Kapitel Beckenringfrakturen, da haben wir die DGUU, also Deutsche Gesellschaft Orthopädie-Unfallchirurgie, Nachbehandlungsempfehlungen für operativ versorgte Beckenfrakturen. Da geht es um Thromboseprophylaxe, um die Stabilität und auch um das zeitliche Vorgehen. Und da haben wir so eine richtig klasse Tabelle vom OP-Tag, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 16. Was mache ich an welchem Tag? Worauf muss ich achten? Hier ein Link in den Shownotes. So, jetzt haben wir einiges gehört, was schon so ein bisschen nach Zukunftsmusik klingt, Stichwort Navigation. Wohin wird die Reise aus Ihrer Sicht noch gehen? Was tut sich noch im Feld der Beckenchirurgie zukünftig?
Also ich denke, die nächste Stufe nach der klassischen Navigation ist die Robotik, die wir ja zum Beispiel auch in der endoprothetischen Chirurgie sehen. Das heißt also, dass dann sozusagen auch noch der Arm geführt wird, robotisch. Das kann nochmal die Exaktheit erhöhen. Und dann die aktuellen Entwicklungen perkutan einzubringen da und stabile Implantate, die dann eben die notwendige Vollbelastung ermöglichen. Und dann sehe ich aber auch die Entwicklungen im Bereich der Bildgebung, zum Beispiel Techniken wie Dual Energy, Computertomographie, um die Diagnosestellung zu vereinfachen. Ganz wesentlich erachte ich aber auch die zunehmend gewonnene Erkenntnis, dass vor allem der interdisziplinäre Austausch in einem geriatrisch-traumatologischen Kontext zum Erfolg unserer Behandlung beiträgt. Und da freue ich mich, dass wir das natürlich bei uns vor Ort haben. Und es ist auch wichtig, dass man das dann weiter ausbaut, eben diese alterstraumatologische Kooperation.
Was werden die größten Herausforderungen sein?
Ja, Gesundheitswesen und Finanzierung. Das ist, glaube ich, die ganz zentrale Herausforderung. So eine tolle Navigation kostet auch Geld. Und das muss ein Haus sich erstmal leisten können. Das ist eine ganz große Herausforderung. Aber es ist ja auch gesundheitspolitisch zu erwarten, dass eine zunehmende Zentralisierung auf entsprechende Zentren, die eben solche doch höherwertigen und schwereren Frakturen versorgen kann, erfolgt. Und da wird sich natürlich die gesamte Problematik, die wir im Gesundheitswesen haben, noch weiter verschärfen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung. Ja. Das heißt also, dass wir zum Beispiel auch das Problem haben, gerade alterstraumatologische Patienten auch in geeignete, nachsorgende Einrichtungen zu entlasten. Darüber spricht man meines Erachtens noch zu wenig. Wir sprechen sehr, sehr viel über die Krankenhausstrukturreform. Es wird aber wenig darüber gesprochen, wie es zum Beispiel in den Pflegeeinrichtungen vonstatten geht. Das heißt also, wir brauchen auch als Kliniken adäquate Einrichtungen, wo wir gerade alterstraumatologische Patienten nachbehandeln können. Also sicherlich in Ballungszentren gibt es da mehr Angebot, aber im ländlichen Bereich Pflegeeinrichtungen zu finden, da warten Angehörige oft schon lange und müssen intensive Bemühungen reinstecken, um ihre Angehörigen irgendwo unterzubringen.
Wie sieht es mit Ihren eigenen OP-Kapazitäten aus? Also gerade durch die Zentralisierung kann es ja dann sein, dass kleinere Kliniken auf dem Land weniger Becken operieren und umso mehr dann auf Sie im Zentrum zukommt. Können Sie das überhaupt leisten?
Im Bereich der Beckenchirurgie merken wir da tatsächlich weniger Veränderungen. Es liegt daran, dass die lokalen Traumazentren tatsächlich diese Patienten schon seit jeher zu uns geschickt haben. Wo wir eher Veränderungen sehen, sind tatsächlich bei einfachen Frakturmustern, die sonst in den kleinen Häusern sehr, sehr gut und regelmäßig ja auch versorgt werden können, dass da häufig auch die Kapazität, die Möglichkeiten dann entsprechend erschöpft sind und wir solche Patienten eher bekommen.
Aber wie schätzen Sie das ein? Also die Idee, dass dann schwere Operationen in dafür spezialisierten Zentren durchgeführt werden, die ist ja, also kann man drüber streiten, aber die kann man ja nachvollziehen. Aber kommen Sie dann überhaupt noch dazu? Werden Sie da nicht vielleicht geflutet durch so viel, ich sag mal, kleinere OPs, dass Sie das gar nicht mehr richtig hinkriegen können?
Ja, das werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Also die Reform wird kommen und letztlich hilft es, dass wir uns vorbereiten. Bei uns ist es der Fall. Wir bereiten uns tatsächlich in der Region sehr intensiv vor. Wir müssen neue Lösungen denken. Wir müssen auch durchaus in den Diskurs treten. Das ist auch bei uns in der Region Gott sei Dank der Fall, dass wir mit den angrenzenden Kliniken Konzepte entwickeln. Und es kann ja auch sein, dass diese Kliniken auch hoffentlich weiterhin Bestand haben und dann gemeinsam mit uns zusammen ein gewisses Spektrum abdecken. Das heißt, zum Beispiel eine kleinere Klinik fokussiert sich auf gewisse Entitäten hier und wir fokussieren uns zum Beispiel auf komplexere, schwerere Eingriffe. Das heißt, so eine Reform kann man auch in der Synergie gemeinsam meistern.
Eigentlich so wie immer in der Medizin, am Ende ist alles Teamwork. Ich fasse euch die wichtigsten Take-Home-Messages der heutigen Episode noch einmal zusammen. Bei den Beckenfrakturen unterscheiden wir erstmal die Beckenringfrakturen von den Acetabulumfrakturen. Bei den Beckenringfrakturen gibt es vordere und hintere. Wir sehen zwei Altersgipfel zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Da sehen wir hochenergetische Unfälle, Stürze, Autounfälle und ähnliches. Ab dem 70. Lebensjahr, da sehen wir dann häufiger niederenergetische Unfälle. Da liegt oft eine Osteoporose zugrunde. Die hochenergetischen Unfälle, die sind zumindest anamnestisch meistens kein Problem. Die niederenergetischen aber schon. Da ist manchmal weder der Unfall noch das Frakturereignis erinnerlich und auf die haben wir uns in dieser Episode fokussiert. Wir sehen dann Betroffene mit Schmerzen vor uns. Die beschreiben die so, dass sie die noch nie zuvor in der Art und Weise erlebt haben. Die sind häufig in der Leiste, wenn die Beckenringfraktur vorne aufgetreten ist. Die sind häufig lumbal-gluteal bei einer hinteren Beckenringfraktur. Meistens sind die Betroffenen immobil. Das heißt, die brauchen dann eine suffiziente Analgesie. Hier gegebenenfalls auch Opioide einsetzen. Immer auf die Nierenfunktion achten. Neben der körperlichen Untersuchung braucht es in der Notaufnahme dann auf jeden Fall eine Röntgenübersichtsaufnahme des Beckens. Vorsicht hier, hintere Beckenringfrakturen sieht man häufig nicht in der Röntgenübersicht. Wenn die Klinik also passt, dann trotzdem eine CT machen. Und wenn man in der Röntgenaufnahme eine Fraktur sieht, dann braucht man auf jeden Fall eine CT, um die eben besser darzustellen. Ob konservative oder operative Versorgung, das hängt neben dem Ausmaß der Fraktur auch vom Ansprechen auf die Analgetika ab und die Mobilisierung, die entscheidet auch, ob man operiert oder nicht, je nachdem, ob die klappt oder nicht. Wenn man operiert, dann mit dem Ziel der Vollbelastung und der raschen Mobilisation. Professor Palm nutzt zur OP-Planung und zur Durchführung eine Navigation, die baut ihm da ein 3D-Modell des Beckens, indem er sich dann zurechtfindet und die ihn da auch leitet. In unserem Fallbeispiel hat er Sakralstäbe zur Osteosynthese verwendet. Ein interdisziplinärer alterstraumatologischer Ansatz in der Reha, das war Professor Palm besonders wichtig. In der Anschlussbehandlung auch an die Sekundärprophylaxe denken, die Osteoporose adressieren, Stolperfallen aus dem Weg räumen und gegebenenfalls auch die Brille überprüfen. Das fand ich einen besonders guten Tipp auch. Professor Palm, ich bedanke mich sowieso ganz herzlich für die spannenden Einsichten heute. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Ich danke Ihnen sehr und wünsche den Hörern alles Gute.
Da schließe ich mich an und außerdem bedanke ich mich bei euch zu Hause wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf Abonnieren und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt oder eine Bewertung da lasst. Falls ihr die Amboss App noch nicht runtergeladen haben solltet, ich kann euch das ans Herz legen. Probiert es doch einfach mal aus. 5 Tage kann man es kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-app. Da kommt ihr direkt auf unsere Podcast-Page und von dort könnt ihr dann auch die App runterladen. So viel dazu. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.